Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Mit der Verleihung des Goldenen Leoparden gehen morgen Abend die 72. Internationalen Filmfestspiele von Locarno zu Ende. Unsere Filmredaktion hat die 17 Wettbewerbsbeiträge gesehen. Doch bevor wir gleich über die Favoriten reden, wollen wir den US-Regisseur John Waters würdigen, den Papst des Trash. Er hat nämlich heute Abend auf der Piazza Grande den diesjährigen Ehrenleoparden bekommen. Im Studio Locarno ist Anke Lewicke zugeschaltet. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
John Waters hat die Grenzen des guten Geschmacks bewusst überschritten. Er gilt zudem als einer der Pioniere der Schwulenbewegung. Und wann immer Filme von ihm laufen, kommt Stimmung auf, auch in Locarno.
Ja, das kann man sagen. Also diese Subversion funktioniert noch immer und das hat sicher damit zu tun, ja, dass John Waters nicht in erster Linie mit seinen abgefahrenen, billig gedrehten Filmen wie Pink Flamingo oder Female Trouble provozieren wollte, sondern seine Filme waren ja auch immer ein Angriff auf den US-amerikanischen Lebensstil, auf die Mittelschicht. Aber gleichzeitig hatten seine Filme auch immer eine schöne Utopie. Also es war immer eine Feier des Anderen. Es wurde die Sprengkraft der Anarchie zelebriert und bei ihm durfte jeder, jede so sein, wie er eben sein wollte und seine Ideale ausleben. Und vor seinen Filmen hat er hier immer eine kleine Einführung gegeben, eben vor Female Trouble aus dem Jahr 1974. Und da erzählt er eben, wo der Begriff Female Trouble herkommt. Von seiner Mutter ist ein altmodischer Begriff und die hat ihm eben gesagt, wenn deine Freundin ihre Tage hat, sollte man nicht sie fragen, schwimmen zu gehen.
A lot of people don't know that that term my mother always used to say to me about when a girl had her period, she would always say, don't ask her to go swimming, she has female trouble. And a lot of people don't know that's an old-fashioned word, that's what that meant.
Ja, und ich meine, die Filme von John Waters sind natürlich schon längst Kult, aber ich finde, er ist in vielfacher Hinsicht einfach interessant für die Filmgeschichte, weil er ja eigentlich mit so einem kleinen Kollektiv angefangen hat, weil er gezeigt hat, dass man auch ganz billig Filme drehen kann. Und später ist er dann ja auch salonfähig geworden mit seinem Musical Hairspray oder der Kleinstadtsatire Polyester. Aber er hat sich dabei nie verraten, sondern er hat sein Kino des schlechten Geschmacks immer weiter gepflegt und ja, die Revolution Kraft der Abseitigkeit weiter zelebriert.
Wann sind Sie denn zuerst aufmerksam geworden auf John Waters? War der wichtig für Ihre Filmsozialisation?
Ja, das habe ich jetzt dann auch wieder festgestellt. Also ich glaube, den ersten Film, den ich gesehen habe, das war dann schon Polyester. Damals gab es ja auch so Geruchskarten. Da war so eine Zahl auf der Leinwand eingeblendet. Dann konnte man immer rubbeln. Dann hat es dann mal nach stinkenden Socken oder Salami oder sonst was gestunken. Diese Karte habe ich mir auch noch lange aufgehoben. Und wenn ich mir jetzt sowas anschaue wie Female Trouble, dann muss ich sagen, ach, so jemand wie Divine wünsche ich mir doch immer. Also wenn ich mir diese romantischen Komödien von heute anschaue und dann die Wein, der eben in Female Trouble mal wieder Frauenklamotten anzieht. Ja, und dann eine Schulausreißerin spielt, die schwanger wird.
The star of Pink Flamingos is here again. It's Divine. She's got balls and she's got female trouble.
I'm a thief and a shit kicker and I'd like to be famous.
Ja, sie möchte berühmt werden, obwohl sie eigentlich gar nicht ins Bild passt mit ihrer ganzen Körperfülle. Aber sie selbst findet sich einfach schön. Und sowas, was so gegen die gängigen Schönheitsideale vorgeht, das würde, glaube ich, auch heute noch gut funktionieren. Sicher auch als Role Model. Und ja, wir haben ja so die Zeiten der politisch korrekten Bilder. Und eigentlich denke ich, ja, so ein neuer John Waters wäre doch jetzt mal klasse. Er hat ja immer in Baltimore gedreht. Und ja, warum mischt heute kein weißer Regisseur einfach mal mehr diesen ganzen Spiel in den amerikanischen Städten auf und hält einfach diesen ganzen doch reaktionären Lebensstil mal wieder so ein Zerspiegel vor.
Wenn wir jetzt die Brücke zum diesjährigen Festival in Locarno schlagen, klang das jetzt schon so an, als gäbe es in dieser Hinsicht keine würdigen NachfolgerInnen oder gab es eigensinniges, subversives Kino in diesem Locarno-Jahrgang?
Ja, subversives Kino jetzt nicht im klassischen Sinne, nicht in der Grenzüberschreitung, aber ich würde sagen, um es mal salopp auszudrücken, es gab doch hier viele Regisseure, Regisseurinnen, die einfach mal ihr Ding durchgezogen haben, die einfach nicht klassisch im Dreiakter erzählt haben. Und man könnte diese Regisseure vielleicht als erzählende Beobachter umschreiben. Also die Kraft ihrer Bilder kommt eben nicht aus der klassischen Narration, sondern sie schauen sich einfach an, wie ihre Figuren Figuren sich in ihrer Umgebung verhalten, gehen mit ihrer Kamera häufig dabei einen Schritt zurück. Und das ist dann auch ein sehr physisches Kino gewesen.
Was fanden Sie da besonders markant? Vielleicht geben Sie ein Beispiel für diese Bilderwelten.
Ja, das ist der Portugiese Pedro Costa gewesen mit seinem Film Vitalina Varela. Und seine letzten Filme haben auch schon immer am Stadtrand von Lissabon gespielt, dort, wo in den ganz armseligen Behausungen die Immigranten aus den kapverdischen Inseln leben. Ja, und der Film beginnt mit der Ankunft der Titelheldin. Sie kommt ganz stolz aus dem Flugzeug raus und dann geht die Kamera runter und man sieht, dass sie eigentlich gar keine Schuhe anhat. Und das gibt dieser Figur direkt was ganz Zartes, Zerbrechliches. Und dann erfährt sie, dass sie 3 Tage zu spät kommt. Ihr Mann ist eben schon gestorben. Und der Film hält jetzt ihre Trauerarbeit fest. Man spürt und bekommt mit durch Erzählungen, dass sie ihren Mann über Jahrzehnte nicht gesehen hat. Und dieser Film hat so sehr gemäldeartige Bildtableaus. Fast immer sind die Bilder ganz dunkel, aber dann gibt es eine Lichtquelle, dann wird mal das Gesicht der Heldin ausgeleuchtet, dann ihre Hände, dann wiederum die karge Behausung. Und das sind Stillleben, die sich so langsam dann mit diesen Gefühlen der Verlorenheit, der Trauer einfach füllen. Und gleichzeitig hat der Film aber auch natürlich eine politische Ebene, weil auch die ganze Kolonialgeschichte Portugals immer mitschwingt. Also das ist alles andere als La pur la. Das sind betörend schöne Bilder, die aber auch ihre Heldin einfach einen schönen Schutz geben, sie in warmes Licht einfach einleuchten.
Morgen wird ja dann der Goldene Leopard verliehen und es hört sich jetzt ganz so an, als sei Pedro Costa Ihr Favorit. Gibt es auch andere AnwärterInnen?
Ah ja, es gibt noch einen anderen, das ist aber auch ein Regisseur, das ist der spanische Film Lange Nacht gewesen und der funktioniert eigentlich so ein bisschen so ähnlich wie Pedro Costas Film. Also es gibt so ein paar Schauplätze, eine Kirche, Wald, Wiese und dann sprechen die Darsteller nicht zu ihrem Gegenüber, sondern eher zu uns und man bekommt dann nach einer Zeit mit, dass sie alle eine Erfahrung teilen, die Erfahrung des Krieges. Es geht um das faschistische Spanien, persönliche Erinnerungen, reflektierte Auseinandersetzung mit dem Krieg. Und hier haben wir auch wieder das, dass Orte, Schauplätze plötzlich mit Erfahrungen regelrecht durchdrungen werden, ohne dass der Krieg bebildert werden muss. Und das Schöne an Locarno war eben, dass doch diese etwas anderen Erzählhaltungen doch auf ein sehr aufmerksames Publikum gestoßen sind. Also dass es eine unheimlich große Offenheit für dieses etwas andere Kino hier in Locarno gibt.
Klingt gut. Anke Lewicke aus unserer Filmredaktion beim Festival in Locarno. Morgen Nachmittag senden wir dann auch unser Magazin Vollbild live aus Locarno und werden dort dann hören, wer die Leoparden tatsächlich bekommen hat. Die Bewertung dazu gibt es dann am Abend natürlich auch hier in Fazit. Anke Lewicke, besten Dank.
Arrivederci.